Herzliche Grüße auch vom Forum Wiedenest. Wir haben da so einen Standardauftrag. Ja. Ich arbeite da seit 23 Jahren, habe dort angefangen im Jungscha-Bereich, 18 Jahre Sommerlager gemacht. Manche kennen mich von daher, waren da noch ein bisschen kleiner. Und oder wir haben zusammen gearbeitet auf dem Sommerlager. Eine sehr prägende Zeit. Jetzt bin ich stärker im Bereich der BTA beschäftigt. Die Kinder sind größer geworden, die, mit denen ich zu tun habe. Und es macht mir sehr viel Freude. Als ich hier eben saß, habe ich mich daran erinnert, dass ich als Bibelschüler vor 30 Jahren hier in diesem Raum mit Horst Afflerbach eine Kassettenaufnahme gemacht habe. Also nicht alleine, sondern mit unserer ganzen Schülerschaft. Haben ein paar Lieder gesungen, hier aufgenommen. Das war mein erster Eindruck hier von den Räumlichkeiten. Und ich freue mich wirklich, hier zu sein, euch dienen zu können. Und ich muss sagen, also wenn euch jemand gefragt hätte, kannst du die Predigt übernehmen, war auch meine erste Reaktion, nee, mache ich nicht. Kann ich nicht oder bin ich nicht geeignet für oder ich habe nichts zu sagen, wie auch immer. Aber wenn man dann überlegt und dann merkt in der Predigtvorbereitung, das bringt mir selber was, würde ich euch ermutigen, auch öfter Ja zu sagen und zu sagen, natürlich mache ich das gerne. Da habe ich am meisten selber was davon und ich freue mich auf diese Predigt, weil ich selber auch was davon habe. Ich brauche Dinge, mit denen ich mich auseinandersetzen muss, mehr als gewöhnlich und ich stelle mich genau mit unter diese Predigt und freue mich, sie zu hören. Ich höre also auch zu. Wie gehst du mit der Frage um, wie geht es dir? Magst du das, wenn dich jemand fragt, wie geht es dir? Manche mögen das nicht so. Die haben da so eine Standardantwort nach dem Motto, ich sage gut und dann kommen keine weiteren Fragen. Ich gehöre zu denen, die sagen, das Bild brauchen wir jetzt noch nicht, danke. Aber den Präsenter brauche ich. Ah, der liegt da noch irgendwo. Ich gehöre zu immer denen, die zu sagen, also was meinst du jetzt, wie geht es mir? Finanziell, geistlich gesehen, familiär oder was meinst du jetzt? Was wolltest du genau wissen? Und so meinten die das eigentlich gar nicht. Aber stellen wir uns einfach mal vor, jemand kommt und stellt die Frage, wie geht es dir? Vielleicht erzählt man sich hier in der Gemeinde, wenn man sich ein bisschen kennt, von der Familie, von der Arbeit. Wenn man älter ist, unterhält man sich über die Gesundheit. Vielleicht neue Errungenschaften, neuer Laptop, neues Auto oder neues Haus. Oder ja. Wenn man sich besser kennt, erzählt man vielleicht auch etwas über persönliche Niederlagen, vielleicht auch Ängste. Ja, irgendwas ist passiert, man weiß nicht, wie es wird. Selten spricht man über seinen Glauben an Gott und über Erfahrungen, die man macht. Stell dir mal vor, jemand hat den Mut und stellt dir die Frage, wie geht es eigentlich so in deiner Beziehung zu Gott? Wo stehst du da im Moment? Erkennst du Gottes Spuren in deinem Leben? Würdest du von einer intensiven Beziehung zu ihm sprechen? Also solche Fragen stellt mir selten jemand. Sehr selten. Eigentlich überhaupt nie. Man geht davon aus, alles ist in Ordnung. Aber ich denke, wir sollten die Freiheit und auch die Selbstverständlichkeit gewinnen und solche Fragen zu stellen. Nicht um zu kontrollieren, sondern weil wir Verantwortung füreinander haben. Und weil wir in der Bibel aufgefordert werden, uns gegenseitig zu ermutigen und auch so im Glauben anzufeuern. Dazu werden wir auch aufgefordert. Meine Beobachtung ist dabei, wenn wir nicht über unseren gelebten oder auch nicht gelebten Glauben sprechen, dann können wir uns schnell gegenseitig was vorspielen. Wir tun so, als wenn alles in Ordnung wäre. Und dabei weiß jeder, dass der Glaube an Gott, so das Leben mit Gott, das ist ja keine permanente Wachstumskurve nach oben, sondern das ist wie in einer Ehe zwischen zwei Partnern. Da gibt es intensive Phasen, weniger intensive Phasen, schwierige Phasen, Phasen, wo man sich nicht zu sagen hat. Ja, also es gibt ganz unterschiedliche Phasen und in der Gottesbeziehung ist das ja genauso. Das weiß eigentlich jeder. Auch entdecken wir, dass es Phasen der Trockenheit gibt, ja, wo irgendwie gar nichts passiert. Der Glaube ist dann eher zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Der gehört zwar so zum Leben dazu irgendwie, ja, aber drückt sich dann oft aus in formellen Sachen. Man besucht den Gottesdienst, man geht zu bestimmten Veranstaltungen. Man ist noch dabei, aber es lebt nicht mehr so richtig. Es knistert nicht mehr oder es ist alles so normal geworden. Ich habe überlegt bei der Predigtvorbereitung, ist das eigentlich schlimm? Ist das schlimm, wenn der Glaube normal geworden ist? Also ich würde heute sagen, nee, das ist nicht schlimm. Es gibt solche Phasen. Schlimm wird es nur dann, wenn andere so von besonderen Glaubenserfahrungen berichten und erzählen, was sie Tolles mit Gott erlebt haben und man irgendwie den Eindruck vermittelt bekommt, das ist normal. Dann finde ich das schlimm, weil dann hat mein Glaube irgendwie, der bedeutet dann gar nichts mehr. So dieses einfache, tägliche, normale Leben mit Gott. Aber ich denke, dass diese Phasen dieses täglich normalen Lebens mit Gott länger sind als die Phasen, wo was ganz Besonderes passiert. Das sind eher so punktuelle Sachen. Ich habe mal gemerkt beim Bibellesen, die meisten Glaubenshelden, wo immer steht, was die Tolles mit Gott erlebt haben in der Bibel, das sind Momentaufnahmen und die meiste Zeit ihres Lebens mit Gott, da wird überhaupt nichts drüber geschrieben oder gesagt, wie sie ihren Glauben da gelebt haben. Und man kriegt manchmal den Eindruck, das Besondere ist immer so das Normale. Ja? Aber ich glaube, das ist gar nicht so. Neben den Trockenzeiten kann es auch noch Dürrezeiten geben, wo gar nichts mehr passiert. Vielleicht erlebt jemand einen Schicksalsschlag oder irgendwelche Enttäuschungen, auch Enttäuschungen im Glauben. Manchmal reichen auch einfach die täglichen Ablenkungen. Man liest nicht mehr in der Bibel, weil man sowieso schon alles kennt oder eh nicht versteht. Beten, ja, vorm Essen vielleicht noch, gewohnheitsmäßig. Aber eine intensive Beziehung zu Gott, das würde anders aussehen. Wie geht es dir da gerade? Ich stelle jetzt mal die Frage, du musst jetzt nicht antworten, aber stell dir mal die Frage, wie geht es dir gerade? Und weil jetzt solche Phasen peinlich sind, weil sie nicht zum Bild eines gesunden Christen passen, verheimlichen wir sie oft. Hoffentlich kriegt das keiner mit. Anstatt Hilfe zu suchen, gewöhnen wir uns lieber an den Zustand eines Glaubens, der Gottes Wunsch nach Wachstum ignoriert und in seiner Intensität immer blasser wird. Erlebnisse mit Gott? Boah, lange her, 30 Jahre. Nein. Eigentlich erwarte ich vielleicht auch gar keine mehr, aber das kann ich keinem erzählen. Wie geht es dir und deinem Glauben? Ich habe uns ein Bild mitgebracht, ihr habt es schon gesehen, um dieser Frage nachzugehen. Wie gesagt, ich hatte den Eindruck, dass das passt am Anfang eines neuen Jahres. Die meisten von euch kommen ja aus arbeitsfreien Tagen. Man hat über Wünsche und vielleicht auch über Ziele nachgedacht und auch gesprochen. Und in beiden Fällen ist es aber wichtig, sich über den Ausgangspunkt im Klaren zu sein. Wo stehe ich überhaupt? Wie geht es mir eigentlich im Moment? Ja, und von wo aus gehe ich los, um da und dahin zu kommen? Und dieses Bild hat was mit der Frage zu tun, wie geht es dir? Jetzt können wir das mal zeigen. Moment, ich muss da noch anschalten. So, das ist ein bisschen klein, ne? Oder? Könnt ihr es sehen, erkennen? Ich gebe euch einfach ein bisschen Zeit, mal das Bild anzugucken. Gemalt hat es Jakob Berg aus der Hackenberger Gemeinde in Berg Neustadt und dort hing es lange Zeit im Gemeindehaus. Ich weiß nicht, ob ihr das da mal gesehen habt. Ich habe das selber mal Krüge unter der Quelle genannt und möchte das so mit euch zusammen entdecken in der Predigt jetzt. Schaut es euch ruhig mal an und versucht mal so die Einzelheiten zu erfassen. Also das Beeindruckendste ist natürlich dieser riesen Wasserfall, der füllt so fast das ganze Bild aus. Und dann gibt es da eine Menge von Krügen. Ich weiß gar nicht, ob ihr sie alle erkennen könnt. Also wenn euch das zu weit weg ist, da hinten kann man es auch sehen, müsst ihr euch mal rumdrehen. Ja. Ich würde es mal so machen. Ich habe dieses Bild für jeden von euch mitgebracht als kleinen Zettel. Ich habe ursprünglich gedacht, ich teile das mal im Ausgang aus, ja, dass ihr euch das mitnehmen könnt als Erinnerung. Aber wenn ihr sagt, ich würde das jetzt schon gerne haben, einfach um das zu sehen, dann meldet euch doch einfach mal kurz, dass ihr sagt, ich würde das jetzt gerne in der Hand haben, dann kann ich das besser verfolgen. Weil sonst kriege ich irgendwie so einen Augenknick, wenn ich das so genau erkennen soll. Ja? Also hier ist eine Meldung. Ihr könnt euch ruhig melden. Ne? Okay, meldet euch einfach, bis es kommt und dann könnt ihr es verfolgen. Okay. Ich finde das ein ganz tolles Bild. Je länger man es betrachtet, desto mehr Einzelheiten fallen einem auf. Ein Wasserfall, 8 Krüge an ganz unterschiedlichen Stellen und in unterschiedlichen Zuständen. Ich möchte gerne mit euch ein paar Krüge genauer ansehen und euch einladen, in diesen Krügen Menschen zu sehen. Und vielleicht findest du dich selber auch in einem Krug wieder. Fangen wir mal mit dem großen Krug in der Mitte des Bildes an. Da ist er, eingekreist. Ich habe ihn mal den vollen Krug genannt. Jetzt wird er größer, der volle Krug. Merkmal von diesem Krug, ein großer Hals und er bekommt die volle Ladung Wasser. Er fließt über und das sprudelt nur so. Und ich habe das mal verglichen mit dem Zustand eines Christen, wo der Glaube an Gott alles ist. Dieser Mensch lebt aus dem Reichtum Gottes und hat dabei so viel, dass er an andere abgeben kann. Das geht rein, das geht raus. Ja. Und ich wurde bei diesem Krug an die Worte erinnert von Paulus. Er schreibt einen Brief an die Epheser, dass er ihnen genau diesen Zustand wünscht. Das ist jetzt ein bisschen größer. Aus Epheser 3, ich lese euch uns die Verse mal vor. Da wird dieser Zustand beschrieben, 16 bis 19. Da schreibt Paulus, ich bitte Gott, dass er euch Christen, aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft schenkt, damit ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet und Christus durch den Glauben in euch lebt. In seiner Liebe sollt ihr fest verwurzelt sein, auf sie sollt ihr bauen und ihr sollt erkennen, wie unermesslich diese Liebe ist, die Christus zu uns hat. Und dann wird die ganze göttliche Lebensmacht euch mehr und mehr erfüllen. Also Paulus schreibt an die Epheser, das gibt es. Das ist möglich. Das ist der Zustand eines Christen, in dem Gott lebt. Und das wünsche ich euch, sagt Paulus. Und das erbete ich für euch. Das ist mein Gebet für euch Christen in Ephesus, dass ihr das kennenlernt. Ein Leben in Fülle durch Christus. Ich bin jetzt seit vielen Jahren Christ. Ich kann sagen, ich kenne diese Zeiten, aber sie sind nicht permanent da. Aber wenn man es mal kennengelernt hat, ist der Wunsch, es immer wieder neu kennenzulernen. Ist das dein Zustand im Moment? Gehörst du zu denen, die erfüllt sind von Gottes Gegenwart, von Gottes Liebe, von Gottes Geist? Es ist eigentlich der Zustand eines Verliebten, ja, der nichts anderes mehr denkt als an seine Angebetete. Alles andere ist irgendwie nicht mehr so wichtig. Und der sich nichts sehnlicher wünscht als ihre Nähe und die Zeit mit ihr. Im Psalm 23, da erleben wir David in so einer Phase. Ja, er schwärmt. Ne? Der Herr ist mein Hirte. Mir fehlt es an nichts. Ich habe alles, was ich brauche. Er führt mich zu frischem Wasser und zu saftigen Wiesen und er schenkt mir voll ein. Mein Becher fließt über. Gutes, Barmherzigkeit und noch viel mehr werden mir folgen mein Leben lang. Und in seinem Haus darf ich für immer bleiben. So drückt das jemand aus, der das erlebt. Wir wissen bei David, dass er auch andere Zeiten erlebt hat und andere Psalmen geschrieben hat. Aber sowas kann man erleben und ausdrücken. Und ich habe deshalb mit diesem Krug angefangen, weil ich denke, dass Gott sich nach so einer Beziehung mit uns sehnt. Und ich glaube auch, dass diese Art Beziehung im Himmel Dauerzustand ist. Da gibt es keine Ablenkung mehr, keine anderen Phasen, sondern da ist Gott alles in allem. Und manchmal gibt es den Eindruck hier auf der Erde da schon, wie das sein kann. Aber bis dahin erleben wir auch die anderen Phasen unseres Glaubens und die sich ähnlich wie in einer Partnerbeziehung auch immer wieder verändern können. Schauen wir uns mal den zweiten Krug an. Den habe ich wieder eingekreist. Der steht auch unter dem Wasserfall, aber das ist was anders als bei dem ersten Krug. Ich habe ihn hier nochmal vergrößert und ich habe ihn mal genannt, der von außen nasse Krug. Im Vergleich zum ersten Krug ist Folgendes anders. Einmal die äußere Form, der Hals ist viel enger und er steht auch so ein bisschen abseits vom Wasserfall. Das heißt, er wird zwar nass, aber es kommt nichts rein. Kommt kein neues Wasser rein. Vielleicht ist Wasser drin, kann man nicht sehen, aber wenn es drin ist, dann wahrscheinlich schon ein bisschen älter, vielleicht ein bisschen abgestanden. Irgendwie steht dieser Mensch unter dem Reichtum Gottes und wird auch äußerlich davon berührt. Vielleicht freut er sich mit, wenn andere erzählen, was Gott ihnen bedeutet. Vielleicht erlebt er mit, wie Gott Menschen und die Gemeinde segnet und wachsen lässt, vielleicht sogar unter seiner Mithilfe. Er ist ja dabei. Es kann sich hier um einen aktiven, hingegebenen Christen handeln, bei dem man nicht vermuten würde, dass er innerlich halb voll oder leer ist. Ja? Das mag mal anders gewesen sein, aber aus irgendeinem Grund ist hier was verrückt, was verrutscht. Der Kanal zu Gott ist eng geworden. Und die Fülle Gottes kommt nicht mehr an, innen drin. Oft ist der Geschmack noch da, wie das lebendige Wasser Gottes schmeckt. Vielleicht ist das Wasser ja auch noch drin, aber alt, schal, abgestanden vielleicht. Die aktuellen Erlebnisse mit Gott sind schon länger her. Es hat sich etwas verändert in der Zwischenzeit. Dabei mag der Durst nach frischem Wasser durchaus noch vorhanden sein. Und mir ist diese Phase gut bekannt. Auch als Berufschrist, würde ich mal sagen, ist diese intensive Beziehung zu Gott nicht automatisiert. Auch wenn man an der Bibelschule arbeitet, kann es durchaus solche Phasen geben. Aktivität in der Gemeinde kann viel Arbeit sein, ersetzt aber nicht das Aufnehmen des lebendigen Wassers. Und es gilt an dieser Stelle herauszufinden, warum es nicht mehr ankommt. Was ist passiert? Warum ist da etwas verrutscht? Warum ist der Hals so schmal geworden? Was gibt es in deinem Leben, das so wichtig ist, dass es dir die Gemeinschaft mit Gott raubt, dass es die Intensität verhindert? Manchmal entdeckt man das selber gar nicht, man kommt da nicht drauf. Und dann kann man Gott bitten, dass er das deutlich macht. Auch das finden wir in der Bibel, auch von David. Ja? Erkenne mein Herz, prüfe mich, wie ich es meine. Und wenn ich auf dem falschen Weg bin, dann zeig mir, wo das ist. Man kann so beten, man kann auch Leute fragen, die einen kennen, Menschen, vertraute Menschen fragen, hör mal, wie erklärst du dir das? Ich kann das selber nicht so richtig benennen, was das ist, aber eigentlich geht es mir so wie bei diesem Krug. Und dann geht es darum, den Standort zu wechseln, sich dem Wasser wieder zuzuwenden. Der von außen nasse Krug. Ein dritter Krug, der steht jetzt zwischen den beiden. Das ist so äußerlich gesehen der schönste Krug. Er hat eine super Form, ja, richtig toll gemacht, auch völlig intakt. Der ist dem vorhergehenden ähnlich, so von der Form her, aber es ist wieder etwas anders. Also was ähnlich ist, er hat auch einen schmalen Hals. Es ist auch kein... was anders ist, da ist jetzt... Der steht nicht unter dem Wasser, sondern steht nur im Wasser. Nur der Fuß ist nass. Ich habe ihn nochmal vergrößert hier. Dahinter rauscht es. Die anderen Krüge werden richtig nass, aber der ist irgendwie, der kriegt nur das Spritzwasser ab. Ja. Dieser Krug oder dieser Mensch ist zusammen mit anderen, die den Reichtum Gottes erleben. Aber doch irgendwie am Rand. Dort, wo das Wasser gerade noch so hinkommt. Der Fuß wird noch umspült. Es kann sein, dass dieser Mensch gläubig ist, fromm ist, aber er gibt sich mit sehr wenig zufrieden. Vielleicht aus eigenem Entschluss. Andere Dinge haben Vorrang, sind wichtiger, notwendiger. Mehr Glaube, mehr von Gott könnte vielleicht bedeuten, sich verändern zu müssen, seinen Lebensstil zu ändern, andere Prioritäten zu setzen. Auch hier bei diesem Krug ist der Hals sehr eng. Selbst wenn er weiter wäre, würde der Standort nicht zulassen, dass Wasser hineinkommt. Ich habe hier Menschen vor Augen, die vielleicht treu zur Gemeinde kommen. Der Glaube ist schon irgendwie wichtig, aber innerlich sind sie leer. Sie haben nie so richtig verstanden, was Gott ihnen eigentlich in der Fülle schenken möchte. Sie ahnen vielleicht, dass es mehr geben könnte, ähnlich so wie die Frau damals am Jakobsbrunnen in Johannes 4. Da gibt es eine Begegnung, wo Jesus einer Frau begegnet und sie unterhalten sich über Wasser. Ja, das ist am Brunnen, das ist logisch, dass man sich da über Wasser unterhält. Und das ist so ein Wechselspiel. Sie spricht von Wasser und meint was Bestimmtes und er spricht auch von Wasser, meint aber was ganz anderes. Und als Jesus ihr von dem Wasser berichtet, das den Durst nach Leben stillt und das er ihr geben will, da denkt sie an normales Trinkwasser. Und Jesus beschreibt das dann so in Johannes 4, beschreibt dann dieses Wasser so, Johannes 4, Vers 13. Also er weist auf diesen Brunnen hin und sagt, jeder, der von diesem Wasser trinkt, der wird wieder Durst bekommen. Ja, das erleben wir jeden Tag. Aber wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Und dann sagt diese Frau, vielleicht ahnt sie etwas, ja, gib mir dieses Wasser, das finde ich gut. Ja, gib mir dieses Wasser, dann werde ich nie wieder Durst haben und dann muss ich nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. Also es vermischt sich ständig. Was macht Jesus an dieser Stelle? Er spricht sie, als sie bittet, gib mir dieses Wasser, dieses lebendige Wasser, spricht er sie auf einen Bereich in ihrem Leben an, der verhindert, dass sie dieses Wasser empfängt. Ein Bereich in ihrem Leben, der verhindert, dass Gott an erster Stelle steht und sagt ihr, sie soll erstmal ihre Männerbeziehungen klären, von denen sie einige hat. Dieser zu enge Hals und der falsche Standort könnte bedeuten, dass es in unserem Leben Dinge gibt, die dafür sorgen, dass Gott uns nicht mehr in der Tiefe unseres Herzens erreicht und dass wir dieses lebendige Wasser nicht mehr schmecken, nicht mehr spüren. Unser Herz und vielleicht auch unser Terminplan sind einfach voll, ja, voll mit allem Möglichen, was uns beschäftigt und beschlagnimmt. Da ist gar kein Platz mehr für das sensible Reden Gottes. Ich bin verheiratet. Meine Frau hat überlegt, mitzukommen. Sie hat sich dann entschieden, in den Wiedenesten-Gottesdienst zu gehen. Als Ehepaar erleben wir immer wieder, dass so die tiefe Beziehung zueinander, das innere Verstehen, das kommt nicht automatisch daher, dass man was zusammen macht, wie Essen oder Joggen oder gemeinsam Fernsehen gucken. Daher kommt keine intensive Beziehung. Für das intensive Verstehen ist Hören notwendig, ein sich öffnen, ein Einlassen auf den anderen. Und das braucht Zeit und die muss ich mir nehmen. Kann sein, dass man so ein paar Tage mal nebeneinander herlebt, jeder geht zu seinen Dingen nach, wie das halt so ist. Und dann merken wir irgendwann, die Beziehung wird oberflächlich. Und meine Frau merkt das meistens zuerst und ich dann auch irgendwann. Und es ist mal gut, ja, sie hatte echt einen Vorteil und kann das auch eher ansprechen. Ich bitte sie auch darum, dass ich sage, wenn du das merkst, sag Bescheid, ne? Aber ich merke das immer ein bisschen später erst. Und es ist dieses Reden miteinander, dieses Hören, dieses wie geht's dem anderen, dieses Mitteilen, ja. Also meine Frau stellt öfter diese Frage, wie geht's dir eigentlich? Und dann bin ich oft in Äußerlichkeiten. Und dann stellt sie die Frage, wie geht's deiner Seele? Das meine ich eigentlich. Ja? So, wie geht's dir eigentlich so innen drin? Und das ist meine Stufe tiefer. Und das ist eigentlich so die entscheidende Frage. Das ist das, was sie interessiert. Und das ist auch das, was so unsere innere Beziehung dann ausmacht, wenn man weiß, wie es dem anderen wirklich geht und was da ist. Das reicht nicht, wenn wir das einmal in der Woche machen und wenn wir uns diese Zeit nicht nehmen, dann leidet die Beziehung darunter, Stück für Stück. In Offenbarung 21, ganz am Ende der Bibel, da sagt der auferstandene Jesus, ich bin das A und das O, das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers, umsonst. Das ist das, was Jesus möchte. Und seit dem Gespräch damals am Brunnen mit der Frau hat sich die Einladung von Jesus da überhaupt nicht verändert. Sie gilt jedem Durstigen und dem, der sich nach der Fülle Gottes sehnt. Und deshalb möchte ich dich da ermutigen, das anzunehmen, wenn du dich jetzt in diesem Krug wiederfinden solltest. Drei Krüge haben wir, drei fehlen noch. Ist da einer eingekreist? Die anderen drei Krüge, die ich jetzt noch nennen möchte, die sind eher so am Rand des Bildes platziert und werden uns jetzt beschäftigen. Ich gehe mal doch ganz links, der Krug, der da jetzt eingekreist ist. Dieser Krug da auf dem Felsen. Das ist wieder was anderes. Fällt euch das auf? Erstmal steht er woanders, ne? Der steht so auf dem Podest, ne? Gar nicht so in dem Fluss, in dem Wasserlauf. Und der hat auch so Henkel an der Seite. Könnt ihr das sehen? Hier ist er. Hat so Henkel an der Seite, so als wenn... So, ne? Ja, kennt ihr die Haltung? Der hat absolut keine Nähe zum Wasser. Und ich habe ihn mal den distanzierten Krug genannt. Distanzierte Personen, Kritiker, nicht aktiv beteiligt. Diese Haltung hat keiner in der Gemeinde von Anfang an, aber sie kann sich entwickeln oder entstehen. Und es gibt viele Gründe, so zu werden. Die meisten Gründe davon haben ziemlich wehgetan, wahrscheinlich. Oft liegen Ursachen in so einer Haltung im zwischenmenschlichen Bereich, zwischen Meinungsverschiedenheit und Machtkampf. Und wenn Unversöhnlichkeit das Ergebnis ist, dann hat das auch Auswirkungen auf mein Verhältnis zu Gott. Dann kann es sein, dass ich auch so eine Haltung habe gegenüber Gott. Und solange wie dieser Prozess gedauert hat, zu dieser Haltung zu kommen, so schwer kann es sein, sie wieder zu verlassen. Und hier an dieser Stelle, bei diesem Krug, muss sehr viel von der Liebe und dem Licht Gottes hineinkommen, damit aus der Distanz wieder Nähe wird. Und erfahrungsgemäß weiß ich, dass es oft ganz schwer ist, aus dieser Haltung ohne Hilfe wieder herauszukommen. Doch wünscht sich Gott da eine Umkehr. Bei diesem Krug wurde ich erinnert an den älteren Sohn aus dem Gleichnis der beiden verlorenen Söhne. Als der Sohn, als sein jüngerer Bruder wieder nach Hause kommt und der Vater sagt, hey, wir feiern ein Fest, da hat er genau diese Haltung. Ja? Er nimmt diese Haltung ein. Sein Ärger über die Rückkehr seines Bruders führt dazu, dass er auf Distanz zum Bruder, auf Distanz zur Feier geht. Er will nicht mitmachen. Aber dadurch geht er auch auf Distanz zum Vater. Man kann Gott nicht lieben, wenn man seinen Bruder hasst. Das hat Auswirkungen auf meine Gottesbeziehung. Und es wird deutlich an seiner Antwort, dass er die Liebe, die Fülle des Wesens des Vaters nie richtig verstanden, nie richtig kennengelernt hat. Aber der Vater gibt ihn nicht auf, ja? Er geht auf ihn zu, er spricht ihn in dieser Haltung oder in dieser Haltung, ja? Spricht ihn an, lädt ihn ein und sagt, hey, was mein ist, ist dein. Es steht dir alles zur Verfügung. Komm rein, ich wünsche mir, dass du dich mitfreust. Es ist Fülle da. Nimm sie an, genieße sie. Nimm sie in Anspruch. Und so geht die Liebe Gottes Menschen nach, die auf Abstand gegangen sind. Und auch distanzierte Krüge können wir erleben, dass die Liebe und Güte Gottes sie verändert, wenn sie seine Nähe suchen. Ich wurde erinnert an zwei Menschen in unserer Gemeinde, die sich vor Jahren verkracht haben. Vor Jahren verkracht haben. Es gab unterschiedliche Sichtweisen, es gab Streit und eins gab das andere und es wurde immer härter und beide hatten diese Haltung. Und beide lebten nebeneinander her, jeder an seinem Platz in der Gemeinde. Und in einem Gottesdienst, da gab es das Angebot, hinterher sich segnen zu lassen oder ein Gespräch zu suchen. Und wir haben gestaunt und uns gefreut, es hatte keiner vermutet, es fand ein Versöhnungsgespräch statt. Es fand Versöhnung statt und die Freude war groß. Bei aller Freude aber stellte sich dann die Frage, warum brauchte das so lange? Warum nicht schon eher? Der distanzierte Krug. Dann ganz im Vordergrund ein Krug, der gar kein Krug mehr ist, der mal einer war. Ich weiß nicht, ob sich jemand in der unteren Hälfte des Bildes wiedergefunden hat bei diesem zerbrochenen und am Boden liegenden Krug. Ich glaube, den habe ich auch in größer. Hier ist er, der zerbrochene Krug. Wenn es um Phasen des Glaubens geht, müssen wir auch darüber sprechen, dass es Krisen gibt, in denen das Vertrauen zu Gott zerbrechen kann. Das kann geschehen. Auch Christen erleben den Verlust eines geliebten Menschen, des Arbeitsplatzes. Christen erleben Krankheit, Ungerechtigkeit, Enttäuschungen oder andere Schicksalsschläge, die am Glauben rütteln und die nicht nur Zweifel hervorbringen, sondern manchmal den Glauben über Bord werfen. Gott, wie kannst du das zulassen? Bist du so ein Gott? Das verstehe ich nicht. Das will ich auch nicht verstehen. Das ist die anklagende Frage, wenn das Erlebte nicht zu dem Bild passt, das ich von Gott habe. Die Bibel verschweigt auch nicht, dass Menschen Gott anklagen oder an ihm verzweifeln, weil der erlebte Verlust oder Frust zu groß ist. Wenn man sich diese Scherben auf dem Bild hier anschaut, dann wird deutlich, dass dieser Krug sich nicht mehr selber helfen kann. Hier ist Hilfe von außen nötig. Jemand, der sich um die Scherben kümmert, die Risse verbindet und langsam Stück für Stück das Leben und den Glauben wieder aufbaut. Das kann ein langer Weg sein. Dazu kann vielleicht eine Therapie gehören oder ein Klinikaufenthalt. Nicht nur einer, vielleicht zwei oder drei. Nur wenig Krisen lassen sich nur mit einem Gespräch beenden. Das funktioniert nicht. Aber ein erstes Gespräch, ein erstes Loslassen kann der Beginn eines Heilungsprozesses sein. Und wenn am Ende dieses Weges eine neue Hoffnung, ein neues Vertrauen, eine erneuerte Gottesbeziehung steht, dann lohnt sich jeder einzelne Schritt. Gott hat diese Zeit und Gott hat auch diese Geduld. Ich wurde erinnert an einen Mose, ja, dem ist ja nach seinem Mord an den Ägypter ist ja alles zerbrochen. Ja. Der musste weg, der musste fliehen, der ist in der Wüste gelandet, hat eine riesenlange Wüstenzeit gehabt. 40 Jahre lang in der Wüste wurde er von Gott aufgebaut. 40 Jahre lang, Schritt für Schritt eine erneuerte Gottesbeziehung, Auftrag erneuert, ja, bis er dann soweit war, die Aufgabe bekam, das Volk Israel, das Volk Gottes aus der Knechtschaft zu befreien. Gott hat diese Zeit. Und wenn Gott diese Zeit hat, dann können wir sie auch haben. Der zerbrochene Krug. Ein letzter Krug, ganz vorne links im Bild. Man kann es nicht genau erkennen, hier kann man es besser erkennen. Sieht gut aus. Er steht nicht, er liegt. Und er ist neben dem ersten Krug der einzige, der Wasser abgibt. Aber während der Krug unter dem Wasserfall aus seinem überfließenden Reichtum abgibt, da tröpfelt aus diesem Krug hier der letzte Rest heraus. Ich wurde erinnert an Christen, die sich in ihrer Mitarbeit, in ihrem Dienst für Gott verausgaben. Sie geben und geben. Sie geben Zeit, sie geben Geld, sie gehen Menschen nach und stellen selbstlos ihre Bedürfnisse hinten an. Das kann ein Jugendleiter sein, ein Chorleiter, ein Gemeindeältester. Und es ist wichtig, dass es solche Menschen gibt. Ihr habt sie auch hier in der Gemeinde, aber ich habe den Eindruck, diese Menschen werden selten. Ja. Manchmal sagt man, das ist so vom alten Schlag, ja, so alles für den Herrn, das kann man nicht vererben, sowas. Aber manchmal hat man auch den Eindruck, es ist gar nicht so gesund, so zu sein. Ihr Mitgefühl, ihr Engagement, ihr Einsatz, das tut gut, ja, aber es hat auch einen Preis. Es kann passieren, dass sie ihre Last alleine tragen. Ihre Kraft, ihre Liebe, ihre Geduld ist begrenzt. Und wenn sie ihre Grenze überschritten haben, dann liegen sie bald selbst am Boden. Vielleicht so wie dieser Krug hier. Und deshalb kommt es darauf an, nicht nur zu geben, sondern auch zu nehmen. Das gehört immer beides zusammen. Mit Gott in Verbindung zu sein. Das, was wir für unseren Dienst brauchen, müssen wir erst von ihm empfangen. Und es gibt noch eine andere Gesetzmäßigkeit auch da drin. Ich gehöre auch zu den Perfektionisten, die verstehen das manchmal nicht. Die wollen immer alles selber machen und auch gut machen. Aber es gibt so ein kleines Gesetz bei Gott, dass er sagt, du musst gar nicht alles selber machen, lass mich doch mal machen. Ja? Das bisschen, was du hast, das reicht eigentlich. Und den Rest, das ist mein Reichtum, der dein Weniges dazu anwachsen lässt und dafür sorgt, dass es zum Segen wird für andere. Ich habe erzählt, dass ich Sommerlager gemacht habe, es waren 18 Jahre, habe ich Sommerlager mitgestaltet, manche auch geleitet. Und in dieser Vorbereitungszeit von so einem Sola, vom Zeltlager, das war mal so ein Punkt, der hat richtig viel Kraft gekostet. Boah, das hat wochenlang gedauert. Und das meiste der Vorbereitung habe ich immer geschafft, auch gut geschafft. Aber es ließ sich nicht immer alles klären. Es gab Dinge, die hatte ich einfach nicht in der Hand und das hat mich total geärgert. Zum Beispiel, wenn Mitarbeiter gefehlt haben, bis hin zur Küchenleitung. Ja? Wer macht dieses Mal die Küche? Wer traut sich das zu, so auf dem Gasherd für 250 Leute zu kochen? Da gibt es nicht so viele. Einmal hatten wir 20 Mitarbeiter zu wenig. Und das ist eine Nummer, wo man sagt, kann das überhaupt stattfinden? Wir haben gebetet und geglaubt, dass noch so viele kommen. Ich wusste nicht, wo ich sie herzaubern sollte. Und bei diesen ganzen Mängelsachen habe ich da immer wieder erlebt, es hat bis zum Beginn des Solas hat es gereicht. Es hat, ja, Gott hat irgendwie gehandelt, wo ich nichts machen konnte. Das waren wichtige Lektionen für mich, zu sagen, du musst dich nicht um alles kümmern. Überlass doch Gott auch mal was. Natürlich lese ich dann auch solche Verse wie, macht euch um nichts Sorgen. Ja? Gott wird für euch sorgen. Ja, ist alles klar, logisch, weiß ich auch. Ne? Aber praktisch traue ich das Gott dann irgendwie doch nicht so richtig zu. Und dann frage ich mich immer hinterher, hätte ich einfach mehr vertrauen sollen? Einmal war es auch so, ich habe alles geschafft in der Vorbereitung. Das Einzige, was ich immer noch strecken konnte, waren die Andachten. 7 Andachten für eine Woche. Jeden Abend eine. Das war richtig mühsam. Weil ich bin unvorbereitet aufs Lager gefahren und hatte keine Andachten. Normalerweise habe ich immer meine Seiten dabei und alles ausformuliert, ja, und dann fühle ich mich sicher. Und ich hatte nichts, außer der Überschrift und ein kleiner Gedanke, der mir wichtig war. Und dann habe ich erlebt, Gott kann aus so wenig etwas machen. Gott hat es geschenkt, dass ich mit dieser Überschrift und diesem Satz angefangen habe und nach 20 Minuten fertig war. Ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber es hat 7-mal funktioniert. Wo ich gemerkt habe, okay, mein Mangel kann Gottes Gelegenheit sein. Und das erlebe ich bis heute. Trotzdem möchte ich mich mal gut vorbereiten. Ja, aber manchmal verwechsle ich das. Manchmal denke ich, ich gebe so das Letzte her und es kostet mich wirklich viel Kraft. Lass Gott doch einfach mal machen. Und deshalb stelle ich einfach mal die Frage, wieso kommt es vor, dass wir oft so müde sind, uns so ausgelaugt fühlen, vielleicht so wie dieser Krug hier, dass wir uns eher vorkommen wie in der Wüste als unter der Quelle. Und was muss ich an dieser Stelle lernen? Die einen müssen mehr Gottvertrauen lernen, die anderen müssen vielleicht mehr lernen, Nein zu sagen. Oder dass sie merken, dass das Aufgabenfeld, was sie haben, ja, passt eher vielleicht zu jemand anders. Dass man Verantwortung auch abgeben kann. Ein anderer arbeitet eventuell vielleicht gar nicht in den Gaben, die Gott ihm gegeben hat. Es gibt hier ganz verschiedene Ansätze herauszufinden, wo ist mein Lernfeld. Aber wenn Mitarbeiter aus dem letzten Loch pfeifen, ist das immer so ein Alarmsignal, dass sich hier etwas ändern muss. Mitarbeiten ist nämlich nicht nur ein Geben, sondern das kann trotz Anstrengung auch Freude machen. Das kann die inneren Kraftreserven stärken, weil das was mit der Fülle Gottes zu tun hat. Ich komme jetzt zum Schluss. Hier ist nochmal das Gesamtbild. Jeder von uns steht in einer Beziehung zu Gott an einer anderen Stelle. Und vielleicht war dein Krug gar nicht dabei. Oder so ein Mischmaß aus verschiedenen Krügen. Aber vielleicht hast du dich auch in einem der Krüge wiedergefunden. Ich verlasse mal dieses Bild hier mit den Krügen. Wie gesagt, ihr könnt euch das am Ausgang gerne mitnehmen als Erinnerung. Ich verlasse das jetzt hier mal. Gott ist ja kein Wasserfall, ja? Sondern eine Person, die durch den Heiligen Geist in jedem von uns lebt und unser Leben gestaltet. Egal, ob wir das merken oder nicht, er tut es einfach. Verbunden mit dem Wunsch, ist noch mehr zu tun, uns noch mehr Reichtum zu schenken. Und wir sind auch keine Krüge, die da unbeweglich rumstehen, ja, und unfähig sind, ihren Zustand oder ihren Standort zu wechseln. Nein, wir sind sehr lebendig und wir können Schritte gehen und wir sollen sie auch gehen. Wir sollen Verantwortung für unseren geistlichen Zustand übernehmen und nicht erwarten, dass andere das abnehmen. Man kann natürlich immer sagen, wenn das und das anders wäre, dann würde es mir auch gut gehen. Nee, die eigene Verantwortung für dein geistiges Leben, die liegt bei dir. Aber egal, an welcher Stelle du stehst, dir gilt die Zusage Gottes, dass er deinen Durst nach Liebe, nach Leben, nach Erfüllung stillen möchte. Und er hat ein Interesse daran, dass deine Beziehung zu ihm intensiv und lebendig ist, auch wenn der Start deines Lebens als Christ vielleicht schon ziemlich lange her ist. Im Alten Testament, da gibt es eine ganz tolle Stelle im Propheten Jesaja. Da ruft Gott seinem Volk zu, ihr habt Durst, kommt her, hier gibt es Wasser. Auch wer kein Geld hat, kann kommen. Nehmt euch Brot und esst. Hierher, hier gibt es Wein und Milch. Bedient euch, es kostet nichts. Warum gebt ihr euer sauer verdientes Geld aus für Brot, das nicht satt macht? Hört doch auf mich und tut, was ich euch sage. Dann bekommt ihr genug. Ihr dürft köstliche Speisen genießen und euch satt essen. Hört mir zu und kommt her. Ja, nehmt meine Weisungen an, damit ihr am Leben bleibt. Jesaja 55. Kommt her, hört auf mich, nehmt, esst, trinkt. Das ist unser Gott. Er lädt ein und möchte uns beschenken. Und Jesus hat es so formuliert, Matthäus 11. Kommt alle her zu mir, die euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich will euch erquicken, erfrischen, füllen. Nehmt meine Herrschaft an und lebt darin. Lernt von mir. Bei mir findet ihr, was eurem Leben Sinn und Ruhe gibt. Wenn du dich in einem der Krüge wiedergefunden hast, geht es darum, jetzt den nächsten Schritt zu tun. Vielleicht nur ein ganz kleiner, aber ein Schritt. Ein Schritt, der dir vielleicht deutlich macht, warum das Wasser nicht mehr ankommt. Oder ein Schritt, der dir erstmal wieder aufhilft, um in die Nähe des Wassers zu kommen. Und dann der nächste Schritt. Es kann der Schritt auf eine Person hin sein, die dir helfen kann. Mit wem würdest du gerne mal dich darüber unterhalten? Wenn du den Eindruck hast, dass du mal über diesen Punkt sprechen willst, dich da öffnen willst, dann trau dich. Vielleicht bist du jemand, wo man nicht vermutet, dass es dir so geht. Wo man denkt, wow, bei dir hätte ich das nicht gedacht. Aber vielleicht ist es nötig. Muss nicht jetzt sein, aber überleg mal, mit wem und wann das möglich wäre. Das Ziel ist eine intensive Beziehung zu Gott, deinem Schöpfer, deinem himmlischen Vater. Ich schließe mit einem Lied von Daniel Kallauch, Liedermacher. Ich habe gerne immer die Lieder von ihm gesungen. Das ist kein Gebet, sondern ein Zuspruch Gottes an seine Kinder. Er hat es so formuliert, so aus Gottes Perspektive. Ich will dein Vater sein, dir Stärke, Geborgenheit geben, die du brauchst. Ich will deine Mutter sein, dir Liebe und Zärtlichkeit geben, die du brauchst. Ich will alles für dich sein. Ich will alles für dich sein. Lehn dich bei mir an, vertraue. Ich will alles für dich sein. Ich will alles für dich sein. Amen.